Herzlich willkommen zum OMR-Podcast am Sonntag. Unser Partner dabei, die Kollegen von Dentsu Ages, einem der größten Media- und Marketing-Netzwerke der Welt. Am Ende ist das auch eine Firmengruppe, dazu gehören verschiedenste weitere Firmen, die sich in den letzten Jahren so ausgerichtet haben, dass sie von sich sagen, wir sind der erste globale Marketing-Dienstleister, der für die digitale Wirtschaft entwickelt wurde. Und zwar unterstützen wir unsere Kunden bei Media-Einkauf und Marketing, aber auch bei der digitalen Transformation. Wir stellen dabei die Menschen in den Vordergrund, natürlich die Menschen, die als Kunden gewonnen werden sollen für die jeweiligen Kunden von Dentsu Ages, als auch die Menschen in den Firmen, die mit der digitalen Transformation zu tun haben oder aber auch die eigenen Mitarbeiter, für die zum Beispiel flexible, standortunabhängige Arbeitszeitenregelungen eingeführt wurden. Ihr könnt die Kollegen von Dentsu Ages bei uns treffen auf dem OMR Festival am 7. und 8. Mai und zwar insbesondere Agenturen von Karat, Viseum, iProspect, Posterscope oder Videobeat hier aus Hamburg. All diese Firmen gehören zu Dentsu Ages dazu. Von all diesen Firmen werden Leute präsent sein, zum Teil in einer Masterclass, in verschiedenen Masterclasses, die Dentsu Ages Experten halten werden, als Speaker auf der Expo-Stage oder am Messestand von Videobeat. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei Media-Einkauf und Digital-Transformation an Dentsu Ages denkt. Viel Spaß!
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Es war, oder es ist noch vielleicht, je nachdem, wann ihr uns hört, die Woche des Dieter Bohlen Podcasts. Wir haben richtig viel Feedback bekommen zur Aufnahme, zu meinem Gespräch mit dem Dieter. Und wir haben uns jetzt entschieden, für den Sonntags-Podcast mal einen Kontrapunkt zu setzen, was ganz anderes zu machen und ein Gespräch live zu schalten, das ich vor ein paar Wochen hatte, mit einem Unternehmer, einem Deutschen, Robert, werdet ihr gleich hören, der in Barcelona lebt, der dort eine Website betreibt und Homepage-Baukästen testet und vergleicht und euch einen Hinweis dann gibt, wenn ihr eine Website selber bauen möchtet, mit welchen Tools man am besten machen kann und da ganz entspannt sozusagen im ganz kleinen Team echt gutes Geld verdient, nicht in der Öffentlichkeit steht, aber richtig Kern-Online-Marketing macht, Affiliate-Business mehr oder weniger, im SEO-Business. Hört euch das mal an, das ist wieder was ganz anderes. Ich finde es genauso inspirierend auf eine Art, was der da macht, wie er das Leben in Barcelona genießt und ja, es ist einfach pure Online-Marketing. Viel Spaß mit dem Tool-Tester-Podcast. Besonderer Gast, der erste Gast, glaube ich, mit einer SL, also einer nicht GmbH, sondern einer Sociedad Liber
Limitada,
einer Firma aus Spanien. Er selber ist Deutscher, ist sehr erfolgreicher Affiliate, einfach eine abgefahrene Geschichte, lebt in Barcelona, ist netterweise aus Barcelona nach Hamburg gekommen hier für den Podcast. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Robert Brandl.
Ja, hallo Philipp, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Erzähl mal so ein bisschen, du machst Tool-Tester, also eine Vergleichsseite, die man so kennt, aber jetzt keine hässliche, sondern eine ganz moderne, hübsche Vergleichsseite. Für was?
Wir vergleichen Homepage-Baukästen, das ist so unser ursprüngliches Business. Dann auch Newsletter-Tools und Live-Chat-Software und App-Baukästen. Also wir haben da verschiedene Geschäftsfelder und machen das schon jetzt fast 10 Jahre. Also wir sind schon fast ein Oldtimer. Angefangen hat es in Frankfurt damals. Da war ich noch in einer Online-Marketing-Agentur und habe dann, ich wollte mich so ein bisschen umorientieren und habe mir verschiedene Sachen angesehen. Ich wollte mir selbst eine Website bauen damals. 2009 war das gar nicht so einfach. Da gab es halt Tools wie, weiß ich, irgendwie Dreamweaver und WordPress waren überhaupt nicht so groß wie jetzt. Und dann bin ich auf die Suche gegangen, um ein System zu finden, mit dem ich einfach eine Website bauen kann. Und bin dann irgendwann bei den Homepage-Baukästen gelandet. Das war da. Was, auch,
da gab es schon von 1&1, glaube ich, einen, ne?
Jimdo. Ich glaube, die kamen so ein bisschen später. Jimdo gab es schon und Webnote, Weebly, Squarespace. Ich glaube, das waren so die Namen, die es am Anfang gab.
Wix.com noch nicht?
Die gab es, glaube ich, auch schon, aber die waren da noch nicht so dominant, wie sie jetzt sind. Ich habe da rumgesucht und habe aber echt Schwierigkeiten gehabt, vernünftige Informationen zu finden. Also gerade auf Deutsch gab es da eigentlich gar nichts. Und dann habe ich einfach angefangen, mir selbst so eine kostenlose Website zu bauen. Und darauf habe ich dann die Informationen gesammelt, die ich eben finden konnte über diese Homepage-Baukästen. Und erstaunlicherweise, nach und nach kamen dann immer mehr Besucher, die das über Google gefunden haben. Und dann habe ich es irgendwann angefangen, mit Affiliate-Programmen zu monetarisieren. Sprich, wer auf meinen Affiliate-Link klickt Und wenn dann ein Verkauf zustande kommt, wenn jemand das Produkt gut findet, dann bekomme ich eine Provision. Mhm. Und das hat dann eigentlich relativ schnell ganz gut funktioniert. Also ich glaube, schon im zweiten Monat hatte ich da fast 100 Euro verdient. Und dann dachte ich mir so, oh, das ist, könnte eigentlich ein nettes Business werden.
Was war damals so das Keyword, über das die Leute kamen? Weil Tooltester ist ja keine, ist ja nicht klar, was du testest. Also die Seite Tooltester ist ja erstmal jetzt nicht so sprechend.
Ja, es ist halt die Seite Website Tooltester, wo die Website-Baukästen getestet werden. Aber die kamen dann über Sachen wie Website erstellen oder so. Einfach Website erstellen. Ich glaube, das waren so die Sachen, die gesucht haben. Und da es ja fast nichts anderes gab, sind die relativ schnell bei mir gelandet dann zum Glück.
Also man muss dazu sagen, wir hatten den Matthias Henzel, das ist ja einer der Gründer und Geschäftsführer von Jimdo, vor ein paar Monaten hier im Podcast zu Gast. Und das ist ja schon auch, sind ja größere Firmen mittlerweile. Also Wix.com, also einige Hörer, die sich jetzt wundern, WEX, israelische Firma in dem Bereich, ganz erfolgreich, als auch Homepage-Baukästen bieten die an. An Börsen notiert, also schon ein recht großes Business und die vermitteln entsprechend also auch sehr viel Provisionen oder können das und es ist einfach sehr viel Nachfrage auf den Produkten drauf, ne?
Ja, absolut.
Also wie viele Menschen schließen bei dir im Monat einen Homepage oder über dich kommend einen Homepage-Baukasten ab?
Wie viele Menschen das jetzt sind, da fragst du mich jetzt was, aber sind schon einige. Also
sind das, sagen wir mal, du vermittelst dann eher im Monat eher Tausende?
Oder Tausende glaube ich jetzt nicht, vielleicht kann man von Hunderten sprechen.
Mhm. Ja. Und was für Provisionen werden da bezahlt? Also so ein Homepage-Baukasten, was kostet der im Jahr?
Der kostet so, wie jetzt Jimdo zum Beispiel, 9 Euro im Monat geht es los, je nach Paket. Also
100 Euro im Jahr ungefähr?
Ja, aber auch schon mehr. Wix.com, die haben jetzt sehr viel höherpreisige Tarife auch und du wirst auch sehr schnell zum Upgrade bewegt, weil die halt sehr viel Zusatzoptionen haben. Also es kannst du auch schon bei 150 oder 200 Euro rauskommen, dann relativ schnell, wenn du ein paar Extras hast. Und ja, Provisionen, das kommt halt drauf an. Also es geht niedrig los, sagen wir so 20 Euro, geht dann aber auch, ich würde sagen, so eine durchschnittliche Provision ist vielleicht so 80 bis 100 Euro, in dem Bereich.
Okay, das heißt, lass mich kurz ausrechnen, wenn du jetzt Größenordnung vielleicht doch so ungefähr 1.000 vermitteln würdest und 100 Euro im Durchschnitt bekommst, dann wäre das ja 10.000 Euro im Monat. 100.000 Euro im Monat.
Also wie gesagt, Tausende sind es jetzt nicht im Monat.
Aber wenn es nur 1.000 wären, mal 100 in Provision, dann wären das ja irgendwie 100.000 Euro Provisionsumsatz im Monat.
Theoretisch wären es das, aber...
Aber es ist noch mehr.
Nee, praktisch ist es, also wie gesagt, es sind eher Hunderte.
Aber du machst alleine? Du machst dieses Business alleine oder hast du Mitarbeiter?
Nee, ich habe Mitarbeiter.
Wie groß seid ihr?
Wir sind jetzt, wir haben gerade eine neue Mitarbeiterin eingestellt. Jetzt sind wir mit mir 6 Leute, aber eine Mitarbeiterin geht jetzt demnächst auch in Mutterschutz, dann sind wir wieder 5.
Macht es aber aus Spanien heraus, also aus Barcelona heraus, nur für den deutschen Markt?
Nee, also USA ist eigentlich unser größter Markt. Website-Tooltester gibt es in 7 Sprachen. Da ist Spanisch dabei, Deutsch natürlich, Französisch, Italienisch, Portugiesisch jetzt.
Und seid ihr in allen Ländern Marktführer?
Ich würde sagen, in USA nicht, aber in den restlichen Ländern denke ich, also mit den Tools, die mir zur Verfügung stehen, die sagen mir eigentlich schon, dass wir da Marktführer sind.
Also es ist ja wirklich also dieses perfekte Affiliate-Modell, was wir vor kurzem auch hatten mit den Henning Wichers von Single-Börsen-Vergleich zu Gast im Podcast, der ja auch in so einer Situation ist, dass er sagt, ich habe einfach jeder, der nach Partnersuche oder guckt, landet bei mir und dann kann ich die Leute weitervermitteln. Das ist bei dir auch so. Also du bist in jeweils diesen Ländern bei den Suchmaschinen, also bei Google im Wesentlichen, der erste Treffer und dann vermittelst du schön weiter.
Ja, also gerade was die Markennamen betrifft, so Wix oder was weiß ich, das stehen wir immer sehr weit oben. Ja.
Okay, und ist das ein Problem, dass die dann irgendwie kostenpflichtige Anzeigen schalten und dann der Traffic auf die Anzeigen geht oder sowas? Oder macht ihr das
also
auch?
Klar, wir machen eigentlich paid-mäßig nichts. Aktuell machen wir eigentlich da gar nichts. Aber ich sehe schon den Trend, dass es immer mehr Anzeigen oben stehen. Da sind jetzt teilweise 4, 5 Anzeigen, soweit ich das mitverfolgt habe. Und da geht natürlich schon ein bisschen Traffic auch verloren für uns.
Aber überschaubar.
Überschaubar. Also wir wachsen trotzdem. Wir sind halt in der komfortablen Lage, dass unser organischer Traffic immer steigt. Also gerade jetzt dieses Jahr, Januar, Februar, ist extrem starker Traffic. Und deswegen haben wir jetzt noch nicht so in dieses Pay-Thema reingeschaut. Ist aber vielleicht was für die Zukunft.
Aber generell wollen sich einfach sehr viele Leute jeden Monat Homepages bauen und suchen entsprechende Software dafür. Und ihr fangt die einfach überall ab. Das ist ja ein wahnsinnig effizientes Modell. Also mit 6 Leuten da sozusagen eine internationale Firma zu haben, ein spannendes Leben in Barcelona zu genießen, klingt ja nicht so verkehrt.
Nee, ist es auch nicht. Also ich sehe das auch so ein bisschen, ich mag diesen Begriff des Lifestyle-Businesses ganz gern. Das ist halt einfach so, dass ich will mich nicht treiben lassen von meinem Business. Also die Situation hast du halt oft mit Investoren und so weiter. Und jetzt beispielsweise, ich habe jetzt Kinder bekommen und bevor die da waren, die Zwillinge, habe ich so 45 Stunden vielleicht die Woche gearbeitet. Also ich habe mich jetzt auch nicht hier dumm und blöd gearbeitet, aber ich konnte es halt jetzt auf 35 Stunden runterfahren ohne größere Probleme. Und das ist halt für mich so traumhaft, weil das Business ist für mich so das Tool, oder das Werkzeug, um mir ein gutes Leben zu ermöglichen.
Und wie groß ist denn dann dieses Business jetzt am Ende? Musst du ein bisschen was rauslassen. Also man kann ja nichts nachgucken beim Bundesanzeiger, so, weil ihr halt in Spanien eingetragen seid. Aber ich habe ja gerade schon ein bisschen so spekuliert im Monatsumsätze, aber nur davon ausgehen, dass das irgendwie jetzt wenige Länder sind. Jetzt sind es mehrere Länder und über dann mehrere Tool-Vergleiche hinweg. Ist denn zumindest der Website-Baukasten der größte Vergleich, den ihr habt? Oder macht ihr nur andere Sachen, die größer sind?
Der Website-Tool-Tester ist das größte Business.
Okay. Was habt ihr noch für
also E-Mail-Tool-Tester, wo wir Newsletter-Tools...
Aber ist ja dann eher so B2B, ne?
Ja, aber auch Website-Tool-Tester sind halt sehr viele Freelancer und so. Das sind jetzt kleinere Firmen tendenziell natürlich oder kleinere...
Aber es ist ja schon viel größeres Aufkommen an Menschen, die sich für...
Ja, der Traffic bei Website-Tool-Tester ist natürlich auch um Vielfaches höher als bei E-Mail-Tool-Tester. Natürlich, bei E-Mail-Tool-Tester ist jeder, der Kunde wird, dann meistens schon ein bisschen mehr wert als bei Website-Tool-Tester.
Also Provisionen sind größer sozusagen.
Ja, ich meine, wenn da jemand kommt mit einer Newsletter-Liste von 100.000, dann muss der natürlich, da geht es dann eher bei 80 Euro im Monat los oder da ist man auch schnell bei 120 Euro und dann entsprechend gibt es natürlich auch mehr an Provisionen.
Was kommt als nächstes dann in der Hierarchie? Also Website-Baukästen, dann E-Mail-Tools und was kommt dann?
Wir haben noch eine Website für Live-Chat-Tools, aber die sind alle dann nicht mehr so riesig.
Okay. Und dann sagen wir jetzt so eine, also ich habe jetzt mal geschätzt, einen Umsatz, 6 Leute, sag mir nicht, du machst mehr als 5 Millionen Umsatz. Also dann würde ich sagen, das gibt es ja gar nicht.
Nee.
Aber deutlich mehr als 1 Million Umsatz?
Auch nicht.
Nein? Nee. Hätte ich jetzt gedacht.
Hättest du gedacht?
Ja, wenn ich habe ja gerade überschlagen, so 100.000 im Monat, wären dann 1,2 Millionen im Jahr.
Naja, nee. Die Sache ist halt auch, wir sind jetzt, also wir fahren ein ziemlich ehrliches Modell. Also was heißt ziemlich?
Was meinst du damit?
Wir fahren, also wenn man sich die Konkurrenzseiten so ansieht, gerade die im Paid-Bereich, da kannst du ja ganz gut ablesen, wer die meisten Provisionen zahlt. Also so das Ranking richtet sich meistens nach der Provisionshöhe und sehr oft, da gibt es diese Firma aus Israel, ich glaube, die wird ja auch schon mal genannt, Natural Intelligence, die, ich will denen jetzt nichts unterstellen, aber ich glaube nicht, dass die Produkte jetzt unbedingt so gut kennen, die sie hier vermarkten. Und die haben halt einen guten Hebel, weil die können sagen, wenn du nicht Summe X zahlst, dann bist du halt nur noch Nummer 4 in unserem Ranking. Und das, da wir sind überzeugt von unseren Rankings. Also unser Grundsatz ist so, wir wollen nichts empfehlen, was wir nicht auch einem guten Freund von uns empfehlen würden. Und deswegen sind uns da zum Teil ein bisschen die Hände gebunden, da die Partner regelrecht zu erpressen, provisionsmäßig. Und deswegen, aber ich finde, die Tatsache, dass wir jetzt fast 10 Jahre schon am Markt sind, gibt uns irgendwie recht, dass wir da doch irgendwas richtig machen.
Diese Natural Intelligence Leute sind ja auf allen möglichen Verticals unterwegs. Wir haben die schon mal hier im Podcast kennengelernt. Also nicht kein der Männer davon, aber wurde schon mal darüber gesprochen. Ich glaube, im Dating-Bereich sind die halt auch recht groß und alles, was irgendwie vergleichbar ist, vergleichen die und versuchen darüber irgendwie dann auch Provisionen zu verdienen. Aber machen das mittlerweile so als konzernartiges, skalierbares Business. Ne?
Ja, das ist so fast automatisiert schon, glaube ich. Und das ist halt bei denen, die können da viel mehr Druck machen, dass die Leute viel zahlen. Und das ist halt bei uns ein bisschen weniger ausgeprägt, aber dafür unsere Google-Rankings, finde ich, die sprechen da schon eine deutliche Sprache, dass wir halt die Qualität unserer Testberichte höher ist.
Das heißt, du testest auch oder du bist auch nochmal ein paar Mal im Jahr bei Jimdo, bei Wix, bei 1&1 selber am Start und guckst dir an, wie funktionieren die und guckst dir die verschiedenen Features, die da verglichen werden, guckst dir nochmal selber an.
Ja, entweder ich oder mein Team. Also wir stecken da echt tief drin in den Tools. Also wir kennen die wirklich, als ob es unsere eigenen wären fast. Und wir haben halt auch, bei jedem Testbericht gibt es eine Kommentarfunktion auf unserer Website und da kann auch jeder seine Fragen stellen und kann auch sich beschweren, wenn das Produkt nicht so funktioniert. Also wenn jemand findet, dass ihm etwas empfohlen wurde, was jetzt nicht gut ist, dann kümmern wir uns auch darum. Und wenn da jetzt tatsächlich ein Bug im System ist, dann melden wir das auch zum Beispiel Jimdo oder Wix und reden mit denen.
Und deswegen würde es wahrscheinlich auch gegen deine Wertvorstellung versprechen, so eine Seite zu verkaufen an jetzt einen Jimdo. Oder wenn ich jetzt in der Rolle von Jimdo oder von Wix wäre, würde ich sagen, Mensch, das ist ja toll, hier diese Seite, der hat die große Autorität, tolle SEO-Rankings überall, lass die doch direkt kaufen und selber entscheiden, wer oben ist und selber dieses Geschäft betreiben. Das wäre eine tiefe, weitere sozusagen Verlängerung der Wertschöpfungskette aus deren Sicht. Und ich bin mir fast sicher, die haben da schon drüber nachgedacht, aber du wirst keine Lust haben.
Ja, erstens das nicht und zweitens, ich weiß nicht, da wird ja, also plakativ gesprochen, wird da nicht der Bock zum Gärtner.
Ich meine, das ist aus der Sicht derjenigen, die glauben, dass Vergleichsseiten im Internet immer neutral und objektiv sind, auf jeden Fall, aber ja. Man weiß, wie das Business läuft.
Aber ich habe schon mal gehört von, es gab eine, oder gibt es eine amerikanische Hosting-Firma, die haben tatsächlich schon mal angefragt, so, ob da nicht Verkaufswille da wäre.
Aber ich meine, das ist ja für die auch eine tolle Wertschöpfung. Wahrscheinlich zahlen die dir dann irgendwie einen Multiple auf den Umsatz und haben gleichzeitig sie halt irgendwie nicht nur dein Business, sondern haben dann vor allen Dingen die Möglichkeit, ganz, ganz viele Leads extra zu bekommen, die du vielleicht sonst anders hin verteilen würdest.
Aber stell dir das mal vor, also du setzt dann irgendeinen Mitarbeiter drauf und Mitarbeiter, jetzt machen wir Testberichte, aber unser Produkt ist natürlich immer erster.
Ne? Ja, gut,
meinst du, der hat da Bock drauf?
Ja, vielleicht kann man es ja ein bisschen geschickter machen und so. Ich glaube halt, dass die wenigsten Nutzer im Impressum nachschauen, wem denn diese Vergleichsseite jetzt hier gehört. Die verlassen sich erstmal darauf, dass es irgendwie alles fair und neutral ist. Das ist halt meistens nicht, muss man sagen. Da gibt es ja auch die ganzen großen Klagen gerade mit Check24 und so. Verfolgst du das auch, was da gerade so geklagt wird?
Ja, so ein bisschen am Rande.
Ist ja nicht ganz unwichtig auch für dein Geschäft. Ne? Da wird jetzt ja gerade auch festgestellt, was darf man nun empfehlen, wenn man selber Provisionsempfänger sozusagen ist. Ne?
Ja, in den USA ist es ja schon so, dass man muss das offenlegen, dass man finanziert ist durch Provision. Das ist in Europa noch nicht so, aber ja, ist auf jeden Fall der Trend und wird früher oder später wahrscheinlich auch in Deutschland kommen.
Mhm. Kurzunterbrechung und Hinweis auf Microsoft for Startups. Was genau ist Microsoft for Startups? Das ist eine Initiative von Microsoft, in der alle Aktivitäten gebündelt werden, die für das Startup-Ökosystem konzipiert wurden oder darauf ausgerichtet sind. Da geht es zum Beispiel darum, insbesondere B2B-Startups übrigens, Zugang zu geben zu Technologie, zu Expertise, vielleicht Co-Selling zu durchdenken oder zu überlegen, ob man da was gemeinsam machen könnte oder am Ende vor allen Dingen Workshops, Webinare, Masterclasses anzubieten für Unternehmer, für Gründer, um zu lernen, wie man zum Beispiel PowerPoint oder Slides, Charts richtig gut designt oder wie man eine Firma hochfährt und skaliert. Ja. Das Ganze geht jetzt los am 2. und 3. Mai in Berlin mit 2 ganzen Tagen vollkommen umsonst, wo ihr lernen könnt, wie diese beiden Dinge gemacht werden, also Charts und Firmen entwickeln. Und das Ganze wird gehalten von Iskender Dirik, den ich persönlich sehr kenne, schon im Urlaub war und von dem ich weiß, dass er sich wirklich in diesem ganzen Gründer- und VC-Universum sehr, sehr gut auskennt. Der Easy, also da wirklich ist der richtige Mann am Start. Ihr habt ihn 2 Tage lang kostenlos in Berlin am 2. und 3. Mai. Ihr müsst euch nur anmelden unter bit.ly/Microsoft for Startups, also bit.ly/Microsoft for Startups. Dieser Bitly UL-Shortener kennt ihr ja, bit.ly/Microsoft for Startups. Da gibt es 2 Tage lang in Berlin zu lernen, wie man Charts baut und am Ende was verkaufen kann und wie man dann Firmen entwickelt. Und wie gesagt, Top-Mann dabei, 2. und 3. Mai, denkt drüber nach. Übrigens alles auf Englisch. So, auf geht's, bit.ly/Microsoft for Startups. Du sagst gerade Lifestyle-Business, heißt, du hast jetzt auch nicht so die Vision, dieses Geschäft jetzt irgendwie von 6 Leuten auf 60 oder 600 aufzubauen, sondern du sagst, das soll dein Leben mit deiner Family in Barcelona finanzieren und dann passt es auch.
Dann passt, aber natürlich, wenn das Business wächst, ich habe da überhaupt nichts dagegen.
Ja,
mir macht das riesig Spaß. Von daher, es ist auch für mich so als Entrepreneur einfach immer, ja, wenn die Firma wächst, dann musst du wieder neue Skills dir aneignen. Und das finde ich eine tolle Herausforderung. Von daher, ich bin da sehr dafür, dass die Firma wächst, aber halt so, dass mir das auch taugt.
Also so sagen wir mal, sehr aggressive Unternehmer, die hätten ja wahrscheinlich gesagt, das gibt es doch gar nicht hier, das Jahr 2019. Und der sagt allen Ernstes, so Paid Acquisition, och, das machen wir eigentlich gar nicht. Das ist ja schon irgendwie schon fast eine Frechheit, dass ihr das nicht macht und nicht nötig habt. Aber da wäre ja auch sofort wahrscheinlich Geld drin, wenn ihr jetzt sagt, okay, wir kaufen bei Facebook oder bei Google halt den Traffic paid auch noch mit ein und versuchen dann da eine Marge zu machen in der Vermittlung. Macht ihr aber eigentlich einfach nicht bislang?
Bislang nicht. Also ich sehe das schon, dass das eine Möglichkeit wäre und dass, dass da sehr viele andere Konkurrenten inzwischen auch sehr gut Geld damit verdienen. Natürlich musst du, das ist ein komplexes Thema, also du musst das korrekt tracken können. Wir haben das mal so ein bisschen auf Sparflamme getestet, aber das war sehr schwer für uns, das korrekt zu tracken. Also idealerweise musst du halt dann eine extra Domain machen, nur für Werbe-Ads und da die separaten Werbelinks dann auch, also andere Affiliate-Links, die du separat tracken kannst und dann kannst du das messen. Also, aber ist halt ganz schöner Aufwand und bisher lief es halt immer ganz gut mit organisch und von daher...
Ich bin mir sicher, hören gerade einige Leute zu und die werden jetzt den Kopf schütteln, wenn sie das hören, sagen, das gibt's doch gar nicht, eine Landingpage zu bauen und da irgendwie das separat zu tracken, das kann doch kein Problem sein. Aber okay, also ich meine, so du kommst ja gut klar, insofern der Erfolg gibt dir recht. Macht ihr denn, sagen wir mal, noch andere Arten, machst du rein SEO? Also, oder gibt's E-Mails, hast du einen Verteiler aufgebaut oder irgendwas in der Art?
Ja, wir haben auch so ein E-Book mit Tipps halt zum Homepage erstellen, das gleiche für E-Mail-Tools. Tester eben den ersten Newsletter zu starten. Da gibst halt deine ganz klassisch deine E-Mail-Adresse ab und dann kriegst du da E-Mails von uns, so einen Autoresponder, so eine Serie und das haben wir zum Beispiel bei Website-Tooltester unterteilt zwischen Small Business halt, E-Commerce und da gibt es dann verschiedene Funnel, in die du reinkommst und dann kriegst du entsprechend E-Mails von uns.
Mhm. Aber ihr macht jetzt keine anderen Akquisitionen, anderen Plattformen oder so, eigentlich nur Google im Wesentlichen, ne?
Ja, organische Google-Suche. Ja.
Und gibt es da irgendwelche Sachen, wo du sagst, das hat uns massiv geholfen? Also klar, ihr wart früh da, jetzt schon ne, auch ein bisschen die Gnade der frühen Geburt sozusagen, der frühen Idee. Aber noch irgendwelche anderen Sachen, wo du sagst, okay, ihr macht gute Inhalte, habe ich auch verstanden, eine ganz faire und ganz klare redaktionelle Führung der Seite. Noch irgendwas darüber hinaus, wo du sagst, das hat uns viel geholfen, das so gemacht zu haben für SEO?
Dass wir früh beim Thema Video dabei waren, denke ich, hat uns sehr geholfen. Also unser YouTube-Channel hat jetzt, glaube ich, das letzte Mal, als ich geschaut habe, waren es irgendwie 3 Millionen Views, glaube ich. Und das hilft uns schon sehr. Also wir haben das sehr professionalisiert. Am Anfang haben wir halt echt, jeder Mitarbeiter hat so seine eigenen Videos produziert und geschnitten. Also so Screencasts sind das halt in Testberichtform. Und natürlich kannst du ja denken, dass das jetzt vielleicht nicht so hocheffizient ist, wenn jeder seine eigenen Videos schneidet. Und jetzt haben wir halt inzwischen einen Video-Producer, der das wirklich super geil macht und das ist halt stark. Also
weil ihr dann bei der Videosuche auch, oder weil das dann sozusagen bei der Universal Search dann die Videos als Suche mit ausgespielt werden, als Suchergebnis mit ausgespielt werden.
Oder es gibt auch viele Leute, die direkt auf YouTube suchen.
Okay.
Und da stehen wir halt meistens, also auch international gesehen. Ich glaube, in USA ist unser Channel der stärkste von allen anderen Review-Websites.
Okay, das heißt, neben Google ist dann auch YouTube für euch eine wichtige Plattform, wo man Traffic Acquisition macht. Das ist dann, okay, da muss man schon...
Ja, also es ist natürlich, im Vergleich zu Google ist es sehr gering, aber im Vergleich zu allem anderen ist YouTube immer noch relativ stark, was
und,
da kommt.
Und von den Ländern her, also gibt es da deutliche Unterschiede mit dem SEO zwischen USA und Deutschland zum Beispiel?
Auf jeden Fall. Also für mich ist das so ein Blick in die Glaskugel, immer wenn ich nach USA schaue und schaue, was die Wettbewerber dort machen und dann das Vergleich mit Deutschland oder Frankreich oder Spanien. Ich würde sagen, dass in USA so 2 bis 3 Jahre, dass die da weiter voraus sind.
Wirklich im SEO?
Würde ich sagen, in unserem Bereich.
Okay. Ja. Was machen die da jetzt so aktuell, was du sagst, das ist irgendwie, setzt jetzt gerade Maßstäbe?
Vor allem was Backlink-Building angeht, also das Links generieren auf anderen Websites, da, also du kriegst halt wahnsinnig viele Anfragen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Jeder Website-Betreiber hat wahrscheinlich schon mal eine E-Mail bekommen, wo jemand nach Links fragt.
Ja, kennen wir auch, ja.
Ja, und das ist halt, wenn du eine englischsprachige Website hast, kommt halt da jeden Tag, also sobald die ein bisschen größer wird, kommt da so viel an Link-Anfragen, weil irgendwann haben die Webseiten halt irgendwann einen Content, der eine gewisse Qualität hat und wo Google dann, glaube ich, gar nicht mehr so genau weiß, was jetzt da wirklich besser ist. Und dann wird es halt einfach unterschieden danach, das Ranking, wer hat die meisten Backlinks. Und das ist, glaube ich, in den USA nochmal weiter ausgeprägt. Und ich glaube, die große Welle der Outreach-E-Mails, die wird in Deutschland auch noch ankommen.
Okay, wow. Also hätte ich jetzt sogar anders eingeschätzt, weil ich dachte, dass in Deutschland im Performance-Marketing schon sehr, sehr gut gearbeitet wird, vielleicht sogar besser als in den USA, aber also zumindest im Outreach-Bereich vielleicht dann nicht. Ja. Mag sein, dass da in den USA dann einfach automatisiert noch viel mehr, wir kriegen jetzt auch schon bestimmt jeden Tag 1, 2, 3 Mails von Leuten, die sagen, warum wir jetzt sie verlinken sollten, aber vielleicht werden es dann demnächst irgendwie 20, 30.
Ja. Also meine Prognose ist, dass es auf jeden Fall mehr wird, ja.
Aber irgendwelche Tricks oder irgendwelche Auffälligkeiten, also es sind aber klassische Mails nach dem Motto, hallo Robert, tolle Seite, kannst du ein bisschen Link setzen oder wir würden gerne folgende Artikel verlinken bekommen oder gibt es da cleverere Strategien, die dir aufgefallen sind?
Die meisten E-Mails sind tatsächlich relativ plump, aber ja, da die Konkurrenz da so stark ist, lässt man sich natürlich ein paar bessere Ideen auch einfallen. Ich kann ja mal sagen, was wir so machen oder was wir gemacht haben jetzt in der Vergangenheit. Das nennt sich Broken Backlink Building. Da gibt's zwei Varianten. Also du gehst auf eine Website und findest eine Seite, die toll wäre und da willst du gern einen Link haben, dann schaust du mal, ob auf dieser Seite irgendwie ein kaputter Link ist und dann, wenn es einen gibt, hoffentlich, dann schreibst du dem Webmaster, hey du, da ist dein Link kaputt und by the way, hier, wir haben auch noch eine Ressource, die ganz toll ist. Das ist die eine Variante, funktioniert eigentlich, also in den USA kannst du es eigentlich vergessen, das wird zu leicht durchschaut. Mhm. Was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir haben herausgefunden, für E-Mail-Tool-Tester war das, dass eine Firma, die heißt Litmus, die hatten ein E-Mail-Betreffzeilen-Vorschau-Tool. Also du konntest da deine Betreffzeile eintragen vom Newsletter und dann konntest du sehen, wie sieht das später im Posteingang aus in deinem Client und ganz, ganz praktisches Tool. Allerdings haben die das irgendwann abgeschafft und die ganzen Links, die es zu diesem Tool gab, da gab es jede Menge, die liefen halt dann ins Leere und dann haben wir unser eigenes Tool gebaut. Wir sind ja auch die Tool-Tester, von daher, wir können auch mal ein eigenes Tool bauen und haben uns angesehen, wer verlinkt auf dieses Litmus-Tool, was es früher gab und dann haben wir die Seiten angeschrieben und gesagt, hey, du verlinkst da auf was, das gibt's gar nicht mehr, aber wir haben hier ein schickes neues Tool und dann, das ging eigentlich ganz gut. Ich hätte es mir ein bisschen besser vorgestellt. Es ist halt dann doch auch schon ein bisschen gesättigt, der Markt mit diesen ganzen E-Mails, aber wir haben da doch ein paar ganz nette Backlinks rausbekommen mit dieser Kampagne.
Okay. Machst denn du dir generell viele Sorgen um dein Business? Ich meine, jetzt, wenn du beschreibst, du lebst mit Family in Barcelona, es ist ja, alles hängt so ein bisschen am Wohl und Wehe von Google. Fundamental bist du da aber, fühlst dich da gut aufgehoben? Denkst du nicht, Mensch, irgendwie da entwickeln sich vielleicht Sachen, dass Google irgendwie Sprachsuche, sowas in der Art, ich weiß nicht. Also siehst du da irgendwelche Probleme oder denkst du dir, das ist doch easy, dass wir die nächsten 20 Jahre so durchhalten?
Ja, ich weiß nicht, ob es so lange durchhält, aber bisher, wir spielen halt immer nach den Regeln von Google, machen nichts, was die jetzt irgendwie sagen, darfst du nicht, keine Black Hat-Kampagnen oder Dinge in der Art. Und von daher, fahren wir eigentlich ganz gut. Sprachsuche, denke ich jetzt, ist, wenn du eine Website bauen willst, dann die Informationen, du musst da schon irgendwie drüber lesen oder zumindest ein Video anschauen. Und von daher, es gibt, wenn ich jetzt nach USA schaue, da haben wir schon noch rankingmäßig, können wir schon noch Plätze dazu gewinnen. Von daher, die Konkurrenz wird natürlich auch ständig stärker, aber wir haben da einfach eine geile Leidenschaft für das Thema und ich denke, die treibt uns so und da werden wir auch weiterhin stark mitfahren, denke ich.
Und ganz generell eine andere Sorge, wenn du bei Google relativ safe bist, ist ja, dass diese Homepage-Baukästen, dass man die in Zukunft vielleicht gar nicht mehr braucht, weil man als Business einfach eine Facebook-Seite hat oder irgendwie einen Instagram-Account hat, wo alles steht, was man wissen muss. Und dass einfach dieses Produkt-Homepage-Baukasten gar nicht mehr so relevant ist in Zukunft. Siehst du da eine Problematik?
Nö. Also eine Facebook-Seite, ich meine, Facebook in den westlichen Ländern hat ja eh so, glaube ich, den Peak erreicht. Also ich glaube nicht, dass da die große Konkurrenz von Facebook noch kommt. Ja, was gibt es sonst noch? Ich meine, Google selber, da kannst du irgendwie in Google Maps dich listen lassen, aber da sind ja kaum Informationen drin. Und die Website ist halt doch so dein Asset, was du irgendwie auch behältst. Die Domain gehört dir und solange du die bezahlst, behältst du die. Du kannst deine Website, auch wenn du die beim Homepage-Baukasten gebaut hast, du kannst sie ohne Probleme dann auch mitnehmen und bei WordPress neu bauen zum Beispiel. Also ich sehe da eigentlich keine Gefahr für die Website an sich.
Okay. Und alle Partnerschaften sind direkte Partnerschaften mit den jeweiligen Firmen, also den Homepage-Baukästen selber, oder geht es dann teilweise noch über Netzwerke?
Das geht.
Also Affiliate-Netzwerke.
Gibt es sowohl als auch. Also zum Beispiel 1&1, da läuft es über Affiliate beispielsweise.
Also Awin heutzutage, ne?
Awin, ja, genau.
Und USA?
USA, mit Wix und Jimdo zum Beispiel, da haben wir direkte Partnerschaften. Ansonsten gibt es noch irgendwie Commission Junction, laufen ein paar drüber, aber ja, Weebly zum Beispiel, die laufen über ShareSale, was jetzt aber auch zu Awin gehört. Mhm. Und ja, für uns macht es jetzt keinen Riesenunterschied.
Mhm. Okay. Und wie siehst du generell diesen Markt der Homepage-Baukästen? Habe ich am Anfang schon ein bisschen gesagt, da gibt es Börsengänge. Wenn du jetzt auf eine Firma wie Jimdo guckst, finde ich ganz interessant, weil das ist eine Hamburger Firma. Wie gesagt, der Kollege war schon mal hier. Da gab es auch Umbrüche. Die hatten dann ein paar Leute entlassen, haben dann aber auch tolle Investoren aufgenommen aus USA, große Finanzierungsrunde gemacht. Würdest du da jetzt Aktien zeichnen bei Jimdo? Gibt es ja noch nicht, aber vielleicht.
Ja, gibt es nicht. Ich darf ja nicht. Oder es wäre höchst komisch, wenn ich im großen Stil Aktien kaufen würde. Jetzt Wix und Shopify sind ja zum Beispiel an der Börse. Aber ich sehe das eigentlich sehr positiv. Ich dachte vor so ein paar Jahren, dass vielleicht ist jetzt so langsam der Peak erreicht, dass jeder eine Homepage hat, der eine braucht. Aber das Wachstum geht eigentlich munter weiter, von daher.
Aber wo kommt das Wachstum her? Gibt es dann immer noch mehr, weiß nicht, Tierärzte und Fahrschulen, die alle sagen, ich brauche eine Website? Oder gibt es einfach mehr Menschen, die frustriert sind mit ihren größeren Agenturen, dass sie selber bauen wollen? Oder wie erklärst du dieses, fast schon soziologisch, dieses Wachstum?
Ja, also einerseits gibt es ja Leute, die noch gar keine Website hatten, die sich jetzt gerade neu selbstständig machen. Es ist halt so ein Kernmarkt, sind so die Consultants und Freelancer, so die kleinen Freiberufler. Und da kommen ja immer neue nach, die immer Websites brauchen. Ich denke, einerseits sind es die. Andererseits musst du ja auch mal deine Website erneuern. Da gibt es viele so Alt-Websites, die nicht responsive sind. Die sehen auf dem Handy irgendwie schrottig aus. Und dann muss halt da einfach mal eine neue Website her und das geht halt super einfach über einen Baukasten. Von daher, ich denke, da ist immer Nachfrage da.
Aber man sagt ja selber, dass diese Baukästen aus SEO-Sicht kein Erfolgsprinzip sind. Also wenn du jetzt auf dem Baukasten, also der Schuster, der hier Baukästen empfiehlt, selber nutzt keinen Baukasten. Warum nicht?
Wir haben früher tatsächlich einen Baukasten benutzt. Also Website-Tool-Tester lief lange Zeit auf dem Webnode-Website-Baukasten. Aber irgendwann, die Website hat jetzt, ich habe letztens nachgesehen, ich glaube 300.000 Besucher monatlich. Teilweise sogar ein bisschen mehr.
International, über alle Märkte hinweg.
Ja, ja, ja.
Also 300.000 Uniques. Okay.
Ja, Unique-Sessions sind fast 500.000. Mhm. Und da ist halt irgendwann ein Baukasten damit überfordert. Also du brauchst da andere Tools und wir sind halt auch nicht der optimale Kunde für einen Baukasten unbedingt. Also wie gesagt, es sind eher die Freiberufler, ja, die dann vielleicht 100 Besucher im Monat
haben. Also eine Visitenkarten-Website haben müssen.
Ja, genau. Aber wir benutzen zum Beispiel die tooltester.net-Webseite, die läuft über Wix. Also das ist unsere kleine Website, wo wir die einzelnen Projekte präsentieren. Da haben wir jetzt selbst keine Testberichte drauf, aber das läuft zum Beispiel über Wix.
Okay. In USA ist der größte Markt, aber auch der, wenn man so von draußen drauf schaut, haben wir so ein bisschen in Vorbereitung gemacht, wo ihr die schlechteste Sichtbarkeit habt im Vergleich zu den anderen Märkten. Warum ist das so? Weil der Wettbewerb so groß ist?
Da ist auf jeden Fall der Wettbewerb um einiges größer, aber ich würde sagen, dass wir da schon unter den, weiß nicht, Top 3 bis Top 5 dabei sind. Also gerade was jetzt die Keywörter, was weiß ich, mit Review, Markenname Review angeht oder ja, diese Keywords, da sind wir eigentlich schon ganz gut dabei, denke ich.
Kurzunterbrechung und Hinweis auf Media Impact. Wer uns schon länger hört, der weiß, wir waren im letzten Herbst mit Media Impact auf Podcast Roadshow. Wer Media Impact vielleicht noch gar nicht kennt, sei ganz kurz erklärt. Media Impact ist das Vermarktungs-Joint Venture von Axel Springer und Funke Medien. Da werden 100 Medienmarken aus einer Hand vermarktet. All diese Marken stehen für Haltung, für Qualitätsjournalismus, für hochwertige Umfelder. Man erreicht 90% aller Deutschen über die verschiedenen Marken und crossmedialen Touchpoints hinweg. Also wenn man eigentlich Marketing und Media machen möchte, führt an Media Impact kaum einen Weg vorbei. Entsprechend freuen wir uns, dass Sie auch bei uns auf dem Festival am 7. und 8. Mai dabei sind. Zum Beispiel mit Ihrem Stand natürlich. Der Stand hat das Motto Kiez, Cornern und Coffee. Man kann da also permanent Leute von Media Impact treffen und ansprechen einfach. Es gibt außerdem zwei Masterclasses. Eine heißt The Sky is the Limit, wie man mit Data, Content und Retargeting clever kombiniert, hohen Werbedruck erzeugt und Conversions generiert. Und dann gibt es eine zweite Masterclass, die heißt Video 2019, was kommt, was bleibt, was kann weg. Außerdem ein Slot von Media Impact auf unserer Expo Stage, der nennt sich Entertain First, Sell Second, Why Digital Publishers Are the Better Content Marketeers. Das alles am 7.5. auf dem OMR Festival. Ich würde mich freuen, wenn ihr nach Media Impact ein bisschen die Augen offen haltet. Wie lange, werden sich vielleicht einige fragen, die jetzt auch überlegen, fuck ey, so ein geiles Ding, macht da gutes Geld, lebt da in Barcelona und entspannt. Wie lange hast du das Ganze betrieben, sozusagen berufsbegleitend oder bevor du dich entschieden hast, okay, ich ziehe nach Barcelona, ich ändere mein Leben komplett und verlasse mich auf meine jetzt neue Selbstständigkeit. Wie lange hat das gedauert?
Das waren ungefähr, ich glaube, 4 bis 5 Monate, dass das so nebenher lief. Und dann habe ich gekündigt und glücklicherweise auch den Gründungszuschuss bekommen. Das war damals noch nicht so schwer, den zu bekommen. Und dann mit dieser Sicherheit im Gepäck habe ich es dann gewagt und habe eigentlich mein altes Gehalt beim alten Arbeitgeber dann relativ schnell übertroffen. Das hat vielleicht 1,5 Jahre gedauert, dann konnte ich das komplett ersetzen durch die Einnahmen, das Business.
Kürt ihr auch so Testsieger und sowas?
Ja.
Also, aber das ist halt irgendwie alles unabhängig von Provisionshöhen und also ihr seid da vollkommen clean.
Wir sind da clean, ja.
Also der Testsieger ist wirklich der, den ihr rein von Produkt her als den besten. Und dann, wenn dann so ein Siegel verliehen wird, dann werben die ja wahrscheinlich irgendwie auch mit eurem Siegel und dann sagt irgendwie Wix hier, wir sind Testsieger bei Tooltester oder sowas. Das ist alles, leider, da fließt kein Geld.
Nee, also dass die Testsieger werden, nee.
Dass sie das Siegel leihen dürfen, dann aber schon.
Auch das nicht, aber ja, das jetzt im Falle von Wix ist jetzt auch nicht so, dass die das benutzen. Könnte man mal drüber nachdenken. Aber,
auch andere auch nicht?
Doch, teilweise. Bei Newsletter-Tools ist es eher mal so, dass die das Siegel nehmen. Haben wir jetzt aber auch noch nicht so drauf abgezielt, dass die das nehmen. Aber ja, wäre vielleicht eine Idee.
Okay. meine Frage ist schon, ihr seid da wirklich komplett, ihr würdet auch jemanden listen, der gar keine Affiliate-Provisionen bezahlt. Das wäre so der Extremfall. Irgendjemand hat ein tolles Tool, aber sagt, ich mache kein Affiliate-Marketing. Und dann müsst ihr den ja trotzdem mit aufführen. Macht ihr auch.
Ja, hier im englischen Ranking Squarespace, da kriegen wir nichts. Und die sind jetzt auch, glaube ich, aktuell auf Platz 4 oder so.
Warum zahlen die keine Affiliate-Provision?
Die hatten mal ein Affiliate-Programm, haben es dann aber eingestellt. Die haben scheinbar noch ein paar ausgewählte Affiliate-Partner. Die haben die halt alle auf Nummer 1. Und das ist, ich sehe das so ein bisschen als Pakt mit dem Teufel, weil die, sobald diese Partner da die Squarespace runternehmen vom Platz 1, ich glaube, dann wird Squarespace wahrscheinlich auch sagen, so, ja, das war's.
Okay, das heißt, die gehen dann schon so ein bisschen erpresserisch vor und sagen, wir zahlen nur eine Provision, wenn wir auch Testsieger sind.
Sozusagen. Also ich kann das jetzt Squarespace nicht unterstellen, ja, aber es scheint so zu sein. Es sieht für mich von außen so aus.
Okay. Aber Squarespace sind die allergrößten im Markt. Die machen auch sehr viel Podcast-Werbung, deswegen sind mir die eigentlich ganz sympathisch, aber bis jetzt gerade. Aber und kommen mir sehr groß vor. Sind die größer oder ist Wix.com größer?
Also gefühlt denke ich, dass Wix größer ist, aber ich.
Die sind auch schon über 1 Milliarde Börsenwert, ne?
Wix, ich glaube ja, so 4 Milliarden oder sowas.
Okay.
Die haben Umsatz von, ich habe nachgesehen, ich glaube 600 Millionen US-Dollar. Mhm. Und
also fast Umsatz-Multiple fast 7 ist schon sehr ordentlich, ne?
Ja.
Für eine börsennotierte Firma ist schon cool.
Ja, Also wer jetzt da wirklich größer ist, ich kann es dir gar nicht sagen, weil Squarespace gibt keine Zahlen raus. Die haben, glaube ich, wenn die von ihren Bezahl-Usern sprechen, dann heißt es irgendwie several millions oder sowas. Aber ja, kann man nicht so viel damit anfangen. Und ich glaube, Wix hat so um eine Million circa Bezahl-Nutzer. Vielleicht sind es inzwischen auch mehr.
Glaubst du, wenn jetzt irgendjemand das hört, und ich meine, wahrscheinlich fühlst du dich jetzt auch ausreichend sicher, hier so ein bisschen offen darüber zu erzählen, aber wie lange würde es dauern, oder wäre es überhaupt noch möglich, diese eine Firma in diesem Feld, also mit Website-Baukästen, heutzutage nochmal zu bauen? Oder sagst du, das Google-Ranking, das man dazu braucht, das dauert Jahre, bis es entsteht, das macht gar keinen Sinn?
Redest du jetzt von einem Website-Baukasten selbst?
Oder? Nee, von, wenn jetzt von jemand zuhört und sagt, Mensch, das ist ja toll, ich mache jetzt auch eine Website, also eine Website-Baukasten-Vergleichsseite.
Ich denke, das ist doch eher schwer. Also wenn du schon eine Website hast, die eine gewisse Autorität hat, vielleicht kannst du es versuchen, aber ja, es ist, glaube ich, nicht so einfach. Also da gibt es einfachere Märkte. Würde ich eher empfehlen, woanders reinzugehen.
Warum machen wohl so ein Heise oder sogar ein Spiegel und solche Firmen das nicht? Ich meine, die haben den Trust, die haben das Ranking sozusagen. Die könnten doch auch irgendwie spiegel.de/Website-Baukasten-Vergleich machen, also oder heise.de, noch besser. Warum findet das da nicht statt?
Ich meine, dass ich sowas bei chip.de schon mal gesehen habe, aber ich glaube, das Problem ist halt immer, dass die das dann nicht so toll umsetzen und dass sie am Ende dann doch nicht so gut ranken, weil die Testberichte einfach nichts taugen.
Also du meinst wirklich, der Testbericht redaktionell ist so wichtig, dass der gut ist, auch für das Ranking?
Google ist da ziemlich clever. Also die wissen ziemlich genau, was ein guter Testbericht ist und was nicht.
Sag mal ein Beispiel, wie die das erkennen. Also woran erkennen die das?
Ja, da gibt es ja Nutzersignale. Wenn der User geht auf die Seite und geht dann unter Umständen schnell wieder zurück in die Suche, weil er nicht das gefunden hat, was er gesucht hat, dann merkt halt Google irgendwie, das Suchergebnis ist vielleicht nicht so dolle. Das stufen wir mal ein bisschen runter und ja.
Aber man sollte ja meinen, dass irgendwie ein Heise oder ein Chip in der Lage ist, eine Produktbewertung so gut zu schreiben, dass zumindest jemand, der von Google kommt, da auch eine Weile drauf verweilt und dass ich das irgendwie gebrauchen kann.
Sollte man meinen.
Aber ist nicht so, offensichtlich.
Ja, offensichtlich nicht.
Gibt es noch andere Signale, die vielleicht noch entscheidender sind als Verweildauer auf der Unterseite?
Ja, der allgemeine Content, also mein Gefühl ist so, dass das relativ ausführliche Content natürlich von Google wertgeschätzt wird und wenn es verschiedene Medien gibt, aber das ist jetzt auch kein Hexenwerk, also das ist so allgemeine SEO-Kunde, dass du am besten Video hast, Bilder und halt guten Content in Textform, also das, ja, und dann halt aufs richtige Keyword optimiert natürlich.
Wie viel Keywords sind bei dir im Relevant Set, also stelle ich mir relativ klein vor, weil im Vergleich zu einem, sagen wir jetzt selbst bei einer Partnerbörse, da gibt es verschiedenste Arten von Partnerschaften, dauerhafte, weniger dauerhafte und weißt, gleichgeschlechtlich und so weiter. Das ist jetzt hier bei dir alles sozusagen vom Markt her gefühlt erstmal kleiner, oder sehe ich das falsch?
Also geschätzt verfolgen wir über unsere Tracking-Tools mit Sicherheit 500 plus Keywords.
Okay.
Also international gesehen halt auch und über die ganzen Projekte, die wir haben, da kommen schon einige Keywords zusammen, die wir dann verfolgen.
Also immer noch ein überschaubares Keyword-Set vielleicht so an anderen Themen.
Ja, es ist halt auch schwierig, dann irgendwie Tausenden von Keywords zu folgen. Es ist gar nicht so einfach umzusetzen dann.
Und machst du dir Sorgen, dass der Markt sich vielleicht eines Tages ein bisschen konsolidiert, dass irgendwie dann irgendwie Wix irgendwie Jimdo kauft und dann, weiß ich nicht, 1&1 zieht sich dann zurück und dann auf einmal gibt es nur noch zwei Anbieter und es ist dieses Vergleichsangebot, was ihr macht, ist gar nicht mehr so benötigt, weil es eh nur noch weniger Anbieter gibt?
Ja, mich wundert es ein bisschen, weil bei den Hosting-Firmen, da merkt man schon, dass viele jetzt, also zum Beispiel hat 1&1 Strato gekauft und dann gibt es GoDaddy, die immer wieder Firmen kaufen, die haben ja Host Europe gekauft und Host Europe hat vorher Domain Factory gekauft, also da gab es schon eine ziemliche Konsolidierung, das hat man jetzt bei den Website-Baukästen noch nicht so gesehen. Was eine Sache, die mir auffällt, ist, dass es gibt Duda, den Website-Baukasten. Das ist so ein White-Label-Ding, also das Hauptgeschäft machen die über White-Label-Geschichten und da gibt es jetzt zum Beispiel 1&1, die nutzen Duda, da gibt es Domain Factory, die nutzen Duda, ich glaube noch ein, zwei andere in Deutschland und ja, ist für uns als Tester ist das ein bisschen langweilig, weil sollen wir jetzt wirklich dreimal das gleiche Produkt auf unsere Übersicht stellen? Also das macht dann nicht so viel Spaß.
Aber es schadet dem Geschäft eigentlich gar nicht bislang?
Nö, also das sehe ich nicht, nee.
Okay, okay. Und sag mal so, das Affiliate-Marketing in Summe, wie siehst du da die Entwicklung? Also du verfolgst ja Affiliate, also werden die Provisionen immer höher, kannst du jedes Jahr mehr Provisionen durchsetzen? Ist das nach wie vor so, dass Firmen, die anfangen, was also Affiliate-Marketing sehr, sehr hoch priorisieren, weil es halt sehr, sehr guter Traffic ist, den man klar planen kann, der meistens sehr conversionnah ist. Also das ist ja eigentlich ein Marketing aus dem Bilderbuch. Ne? Man weiß ja als Werbetreibender genau, was gibt man halt für einen Kunden aus und welcher Wahrscheinlichkeit bleibt er dann wie lange Kunde und so, ist ja alles perfekt eigentlich. Gewinnt das an Stellenwert oder manchmal hört man ja auch, dass Affiliate-Marketing so an Stellenwert abnimmt im Marketing-Mix. Wie nimmst du das wahr?
Das kann ich jetzt nicht bestätigen, dass es abnimmt. Also auch wenn ich jetzt in anderen Podcasts, es gibt so ein paar Podcasts, die über das Thema Affiliate-Marketing gehen und da heißt es eigentlich schon immer, dass der Trend nach oben geht. Es gibt ja auch in Deutschland Awin, was eine Riesenfirma ist und wird ja gern auch so als Gegengewicht zu den GAFA-Konzernen gesehen, also Google und Facebook halt vor allem. Und ich denke, dass da schon sehr viel Wachstum noch drin ist, weil du sagst ja, wie du sagst, es ist Marketing aus dem Bilderbuch. Du zahlst nur, wenn du auch wirklich einen Sale hast. Und von daher, also auch wenn ich auf meine eigenen Zahlen sehe, dann wächst es auf jeden Fall. Und die Provisionen, die richten sich halt oft dann nach der Anzahl der Verkäufe. Und da die bei uns steigen, ist es dann schon öfter mal so, dass die Provision auch steigt.
Eigentlich seid ihr auch so ein Beispiel, wo man sich überlegen könnte, man würde sehr gerne wahrscheinlich einen Lifetime-Deal machen, weil viele derjenigen, die ihr vermittelt, die bleiben ja dann über viele, viele Jahre bei dem jeweiligen Anbieter und betreiben mit dem ihre Website. Das wechselt man ja so schnell nicht wieder. Ne? Also man macht immer eine ganz eigene Lösung. Aber wenn man jetzt einmal bei Jimdo oder so angefangen hat, dann bleibt man da ja vielleicht. Also habt ihr so eine Lifetime-Vergütung oder macht ihr nur irgendwie feste Preise für den Kauf?
Also bei den Homepage-Baukästen kann ich so einen Trend weg von den Lifetime-Provisionen sehen. Die gehen da ein bisschen weg, weil das ist halt so eine Verbindlichkeit in die Unendlichkeit und ich glaube, das scheuen die so ein bisschen. Von daher, ich habe da jetzt kein großes Problem, wenn dann halt die einmalige Provision ein bisschen höher ist, dann ist das für mich jetzt auch okay. Bei den Newsletter-Tools, da ist es eigentlich die Regel, dass es Lifetime-Vergütungen sind und das, wir sind halt da ganz gut diversifiziert und von daher bin ich ganz froh, wenn die einen Lifetime zahlen, die anderen zahlen eine höhere einmalige Provision. Von daher, für mein Portfolio ist das ganz angenehm.
Okay, was ein Leben, was ein geiles Business, das du dir da für dich aufgebaut hast, oder was ein, sagen wir mal, ein Gesamtlebensentwurf, ist ja wirklich super. Dank Online-Marketing, muss man sagen, am Ende jetzt bislang zumindest vor allen Dingen dank Google. Ich drücke dir die Daumen, dass es noch ein paar Jahre so weitergeht, oder vielleicht ein paar Jahrzehnte.
Ja, hoffen wir es.
Ne? Oder gibt es irgendwelche anderen Projekte, die du schon in der Pipeline hast, was Mensch, ich arbeite was Neuem, oder hast du noch irgendwelche neuen Wachstumsideen?
Früher war es nur eher so, dass ich... der Entrepreneur, der sucht ja ständig neue Projekte und so die shiny Objects und will hier was machen und da. Aber ich finde so, das ist meine Stärke inzwischen, dass ich mich fokussiere auf die Projekte, die ich habe. Die will ich größer machen und vielleicht nochmal internationalisieren, noch eine extra Sprache dazu. Aber ich sehe da eigentlich genug Chancen noch für uns, dass wir da jetzt nicht, entweder ganz das Feld wechseln müssen oder nochmal extra Webtools hinzunehmen müssen. Also es kann natürlich vorkommen, dass wir da noch was zusätzlich bearbeiten. Aber ja, mein Ansatz ist eher, sich breiter zu machen in den Bereichen, wo wir bereits groß sind und gut fahren damit.
Okay. Und hast du Jahreskarten bei Barca?
Nee.
Du bist auch kein Fußball.
Also ich folge dem Geschehen. Ich mag Barca eigentlich ganz gerne, aber jetzt im Stadion war ich auch schon mal gegen Bayern. Da hat Bayern gewonnen.
Okay.
Und aber ich bin da jetzt nicht Stammgast.
Okay, also auch kein Trikot-Sponsoring demnächst, irgendwie Tool-Tester statt irgendwie Rakuten oder so. Kommt auch so schnell nicht.
Das glaube ich jetzt nicht.
Alles klar, okay. Ich danke dir, dass du es mitgemacht hast, dass du gekommen bist, ein bisschen erzählt hast. Ich bin ja ein Riesenfan von so Modellen in der Nische, Single-Börsen-Vergleich, ist auch so ein Thema, das wir zuletzt hatten. Finde ich sensationell. Drück dir die Daumen und ja, vor allen Dingen faire Arbeit, tipptopp. Vielen, vielen Dank.
Ja, super cool. Danke für das Interview.
Jo, ciao, ciao. Ganz kurz, bevor alles vorbei ist, Hinweis in eigener Sache auf unsere OMR Academy. Wir haben gemeinsam mit den E-Learning-Experten von Avado ein neues Angebot konzipiert, die omr-academy.de. Und dabei geht es darum, in einem 10-wöchigen E-Learning-Kurs mit jeweils 2 bis 3 Wochenstunden Lernaufwand Dinge zu lernen. Es geht alles los mit einem Angebot, der Experte zu werden für Facebook und Instagram-Ads. Also das ist sozusagen unser erstes Modul, dreht sich um Facebook und Instagram-Ads. Der Kurs dauert 10 Wochen, jeweils 2 bis 3 Wochenstunden Lernaufwand. Schaut mal vorbei, omr-academy.de.